Hallo und herzlich willkommen zum ChrisComCast, dem Podcast christlicher Kommunikationsprofis von ChrisCommunity. Wir kommen mit Expertinnen und Experten aus der Kommunikations- und Medienbranche ins Gespräch und holen für dich das Beste an Wissen und Tipps für deinen Arbeitsalltag heraus. Mit Filmen kannst du Geschichten erzählen, Emotionen wecken und Botschaften vermitteln. Für Öffentlichkeitsarbeit und Journalismus werden sie im Multimedia-Mix des Internets immer wichtiger. Aber auch als Einspieler bei Veranstaltungen können Filme das Publikum berühren oder mitreißen. Wie du dabei zu einem professionellen Ergebnis kommst, lernst du im Seminar mit Martin Nowak. Von Kameraeinstellungen und Perspektiven über Dramaturgie und die Arbeit mit einem Drehbuch bis hin zur Schauspielerführung, Inszenierung und Montage. Dabei kannst du viele Übungen selbst machen und Szenen selbst inszenieren. Melde dich jetzt also an für das Seminar vom 13. bis 15. Mai 2022 in Wetzlar auf www.christliche-medienakademie.de und lerne vom TV-Profi. Einen Vorgeschmack gibt es jetzt bei uns im Podcast. Jonathan Steinert im Gespräch mit Martin Nowak.
Ja, schön. Martin Nowak, herzlich willkommen beim ChrisCommunity-Podcast. Schön, dass du Zeit für uns hast. Du bist Regisseur, du bist Filmemacher, du hast im Fernsehen Karriere gemacht und vor einiger Zeit entschieden, nur noch Aufträge im christlichen Bereich zu übernehmen. Kannst du mal kurz erzählen, wie es dazu kam?
Oh, weia. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, dass ich hier was sagen kann. Willst du jetzt eine richtig lange Geschichte?
Ja, vielleicht die wichtigsten Eckpunkte
davon. Ich versuche es möglichst kurz zu machen. Also ich bin jetzt wahrhaftig schon 62 Jahre alt geworden, aber wie ich sage, im Herzen bin ich immer noch doch sehr, sehr jung. Also ich ticke im wahrsten Sinne des Wortes immer noch so mit dem Mainstream. Also ich habe einen Instagram-Account und einen TikTok-Account und alles, was dazu gehört. Ich bin Pastorensohn und bin in einer Baptistengemeinde groß geworden, die sehr kreativ war. Und da habe ich, glaube ich, schon so meine ersten kreativen eigenen Adern und Wurzeln entdeckt. Ich habe da viel Musik gemacht und das alles. Aber ich hatte damals als junger Kerl schon immer den Hang und ich wollte irgendwie unbedingt zum Fernsehen. Weiß gar nicht warum, aber ich wollte das irgendwie unbedingt. Und das ist dann auch so geworden. Ich habe beim Fernsehen echt als absoluter Quereinsteiger angefangen mit abgebrochenem Studium. Ich hatte mal kurz Theologie studiert. 4 Semester, von denen ich, glaube ich, 2 Tage anwesend war und bin dann eben als Quereinsteiger, als Kaffeekocher, Best Boy und irgendwie so da angefangen. Und ich wusste aber schon am ersten Tag, als ich an so einem Filmset stand, das ist mein Ding, das ist mein Leben. Jetzt kürze ich das mal ab. Ich habe dann da doch irgendwie eine vernünftige Karriere gemacht, habe eine richtige Regieausbildung gemacht beim Westdeutschen Rundfunk in Köln und habe da auch mehrere Jahre gearbeitet als Regisseur. Hab da sehr viel Unterhaltungsgeschichten gemacht und natürlich auch viele Live-Sendungen und das alles. Und dann kamen die Privaten, das kann man sich heute ja kaum noch vorstellen, dass es mal eine Zeit gab, wo es noch kein Privatfernsehen gab, so in den 80ern. Und bin dann zum Privatfernsehen gewechselt, zu RTL und habe da sehr viel als, man nannte das dann, als entwickelnder Regisseur gearbeitet. Das bedeutet, wenn da ein neues Format aufgesetzt werden sollte, dann hat man sich eben um alles gekümmert, dass es losgeht, also ein Casting gemacht, die Dekoration, die Studios, die Drehpläne und so weiter. Hat dann vielleicht auch so die ersten 5, 6, 7, 8, 10 Folgen gedreht und das dann an jüngere Kollegen abgegeben, wenn es dann lief. Das heißt, ich bin mitschuld an diesen ganzen tollen Formaten wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und wie die alle heißen, diese ganzen Daily Soaps und so.
Also ich habe wie viel hast du davon gedreht? Das waren ja tausende Folgen, die es da gab, oder?
Ja, inzwischen gibt es, also ich habe, weil ich dann gerne in Köln bleiben wollte und nicht so in Berlin arbeiten wollte, ich habe mich um Unter uns gekümmert, ist auch eine Daily Soap, die bis heute noch läuft. Ich glaube, heute läuft da die 7000. Folge oder so. Ich habe dann aber vielleicht die ersten 50 gemacht oder so um den Dreh. Und bin dann auch dabei geblieben. Das heißt, so in den späteren Jahren meines Schaffens habe ich dann sehr viel Serie gedreht für RTL und so. Und ich muss ganz kurz dazwischen schieben. Ich habe die klassische verlorene Sohngeschichte, nenne ich das immer. Ich bin in dieser Zeit komplett weg vom Glauben. Das kann ich hier gar nicht so, das würde zu lange dauern, wieso, weshalb. Aber Stichwort wäre vielleicht, das war eine klare Rebellion gegen vieles, was in der Gemeinde passiert ist, gegen mein Elternhaus, gegen vieles, was da so war. Ziemlich dumm. im Nachhinein, aber so war es dann eben. Es hatte nichts mit Medien zu tun. Also es war jetzt nicht die bösen Medien, die mich da von Gott weggezogen haben. Das wäre auch beim, keine Ahnung, bei, wenn ich bei Aldi an der Kasse gearbeitet hätte, passiert. Das war eine rein persönliche Entscheidung und eine sehr bewusste. Und ich habe dann 20 Jahre auch so gelebt. Also wie man so schön im Jargon sagt, ich war 20 Jahre in der Welt. Und trotzdem habe ich da sehr viel Segen erfahren. Also ich habe einen Grimme-Preis gewonnen, ich habe irre viel Kohle verdient, ich hatte super Aufträge, es war eine tolle Zeit. Und es ist jetzt knapp 20 Jahre her, da kam Gott auf einmal ohne irgendwie Vorwarnung. Es war nicht so, wie manche Leute erzählen, die dann sagen, ah, ich hatte so viel Geld, ich war so erfolgreich, aber es war immer so eine Leere, eine Sehnsucht und so. Bei mir gar nicht. Ich hatte ein geiles Leben, war alles gut. Und Gott kam zack, einfach so. Und er hat mich wirklich auf den Boden geschlagen nach dem Motto, was machst du aus deinem Leben, was hast du diese letzten 20 Jahre gemacht und so weiter und so fort. Hab da also eine sehr, sehr tiefe Buße erlebt und eine Hinwendung zu Gott ganz neu oder vielleicht auch zum ersten Mal ganz richtig. So als Pastorensohn ist das, ne? Nee, es war, also ich habe jetzt keine Stimme gehört, aber wenn ich das jetzt, ich sage das immer wieder, wenn ich das mal erzähle, ich erzähle das nicht sehr oft, weil es natürlich auch ein sehr persönliches Erlebnis ist, aber im Film wäre mir das zu kitschig gewesen, das zu inszenieren. Ich habe wirklich, nicht ununterbrochen, aber 3 bis 4 Tage mit ausgestreckten Armen auf dem Boden gelegen, wie man das in so Priesterfilmen sieht, und habe wirklich zu Gott geschrien und gesagt, hör mal, die ganze, Entschuldigung, Scheiße, die ich gebaut habe, wenn du mich überhaupt nochmal zurücknimmst, ich brauche das alles nicht mehr. Karriere, das alles und so. Ich gehe nach Papua-Neuguinea in Missionswerk, wenn ich noch irgendwas Nachhaltiges für dich machen kann. Habe mir eine Bibel gekauft und so. Also es war nicht eine Vision, aber es war schon ein sehr, sehr starkes Reden von Gott. Und bin dann ein vernünftiger, spießiger Mensch geworden. Ich habe dann geheiratet. Das hätte ich früher wahrscheinlich nie gut gefunden und so weiter. Meine Frau ist 20 Jahre jünger als ich. Also die wollte so einen alten Knacker wie mich noch haben. Ein Glück. Dadurch konnte ich eine Familie gründen. Mein Sohn ist jetzt 16,5 schon. Habe jetzt Doppelhaushälfte in Mettmann mit Webergrill im Garten. Alles super. Ja. Und dann habe ich natürlich damals gedacht, jetzt machst du für den lieben Gott Fernsehen. Das hat sich ja dann angeboten, weil muss jetzt auch mal so dumm sagen, ich kann ja auch nichts anderes. Und habe dann erste Berührungspunkte gehabt. Es gab damals natürlich schon den ERF hier in Wetzlar als Fernsehsender und es gab auch schon Bibel-TV. Aber die Anfänge, da kann ich vielleicht später noch was so erzählen, mit den Christen, um das mal so böse zu sagen, die haben überhaupt nicht funktioniert. Das lag aber nicht an den Christen, sondern es lag, glaube ich, an mir. Ich kam aus einer völlig anderen Welt. Ich hatte ein völlig anderes Jargon drauf, ein anderes Timing vom Arbeiten und so weiter. Das hat nicht geklappt. Und ich habe dann erstmal, ich bin nicht mehr zum Fernsehen zurück, aber ich habe viele Beratungsaufträge angenommen, die Vodafones und T-Mobiles und so, die suchten alle Medienexperten und so weiter und habe dann noch bestimmt 10 Jahre lang so gearbeitet und habe die christliche Medienszene mehr oder weniger an mir vorbeirauschen lassen. Und weil du gefragt hast, wie es dann kam, dass ich mich entschieden habe, das kam dann, ja, man könnte sagen Zufall, aber es war es bestimmt nicht. Das Einzige, was ich machte, war, und das habe ich auch bei euch sogar mal gemacht, waren so Workshops für Regieanfänger, also im christlichen Bereich. Und ich war, es war ein Sommertag, das weiß ich noch, ich stand zwar draußen auf meiner Terrasse und durch irgendeinen Zufall lief aber im Wohnzimmer Bibel-TV, was ich nie geguckt hatte, aber es lief dort irgendeine Sendung. Und jetzt, liebe Bibel-TV-Leute, hört mal weg. Ich weiß nicht mehr, was es für eine Sendung war, aber ich guckte da so rein und dachte, oh Mann, die musst du dir eigentlich mal aufnehmen für deinen nächsten Workshop, weil so viele Fehler in einer Sendung kann man ja kaum machen. Die Kameras stehen falsch, das Licht ist falsch und so weiter. Und dann schoss es mir so durch den Kopf und ich nenne es nochmal ein bisschen sehr pauschal jetzt, warum machen die Christen eigentlich so ein schlechtes Fernsehen? Warum ist das alles so 80er Jahre, wo ist die Innovation und so weiter? Und da kam dann nicht mehr so wie bei meiner Bekehrung. Ich hatte letztens eine Diskussion mit jemand, der sagt, man soll nicht solche Schlagwörter benutzen. Aber ich bin so aufgewachsen, bei mir heißt es so, sorry. Nicht mehr so stark die Stimme, wie ich sie da gehört habe, aber es kam schon ein sehr starker Impuls, der da hieß, ja Martin, was denn? Was machst denn du mit deinem Talent? Und willst du nicht mal und so? Und ich sagte, lieber Gott, das soll ja aber irgendwie nicht sein. Ich komme mit den Leuten nicht klar oder die nicht mit mir und so. Und ich habe ihm dann ein Versprechen ist ein fast zu kleines Wort. Gelübde wäre vielleicht zu großes Wort, aber ich habe gesagt, okay, dann mache ich jetzt Butter bei die Fische, wie man so schön sagt. Ich wickle alle meine weltlichen, nochmal so ein Schlagwort, meine weltlichen Jobs ab. Hatte gute Kunden, Porsche und so weiter. Und mache dann nur noch für dich. Dann werde ich zwar nie mehr wieder Geld verdienen, weil die Christen haben ja alle kein Geld, aber egal, da musst du jetzt für sorgen und so weiter. Und habe mir dann mal eine Auszeit genommen von so 2-3 Monaten. Weil ich ja auch sehr wenig kannte, weil ich so weit lange weg war vom Fenster und habe mal alles besucht, was so mit Medien zu tun hatte. Also die ganzen Verlage, Hensler, SCM, was ist das eigentlich, Gerd Medien, was ist Bibel TV und so weiter. Und habe überall dort so Gespräche geführt, nicht nach dem Motto, ich will hier einen Job, sondern einfach, wer bist du so, was macht ihr so, um sich mal kennenzulernen. Und so ging die ganze Geschichte los. Und dieses Gelübde, das ist jetzt gute 8 Jahre her, das habe ich bis heute gehalten und produziere wahrhaftig ausschließlich für christliche Projekte oder zumindest, so wie ich das nenne, müssen sie ethisch wertvoll sein.
Und offenbar gibt es ja genug Bedarf, dass du davon leben kannst, jetzt schon seit mehreren Jahren.
Ja, das habe ich, also ich muss sagen, ich habe das niemals so gedacht oder so, dass es auch eine Art von Strategie wäre. Aber es kam dann wirklich so, ich habe mit einigen gesprochen, der letzte, mit dem ich gesprochen habe, war auch durch einen Zufall in Anführungsstrichen, Ulrich Bazzani, den kannte ich noch so ein bisschen als alter Essener, komme ja aus der gleichen Stadt und ich rief den an und meinte, würde sie gerne mal kennenlernen und so. Und dann sagte, ja super, komm doch mal übermorgen bei mir vorbei. Da habe ich bei ihm gesessen und Kaffee getrunken, habe ihm so ein bisschen meine Story erzählt. Und der sagte dann damals, ja, das ist doch perfekt. Ich will noch, bis ich tot umfalle sozusagen, will ich die Bibel noch durchpredigen und such da einen Produzenten, hättest du nicht Lust, das zu machen. Und das war damals meine erste Produktion. Wir haben dann nur eine kleine Produktionsfirma gegründet hier in Mettmann und haben dann Bibellesen mit Ulrich Bazzani angefangen zu produzieren für Bibel TV. Inzwischen haben wir da, glaube ich, über 700 Folgen gedreht. Das war damals mein erster Kontakt. Und dann ging das wie ein Feuerwerk los in der christlichen Szene. Ich habe bis heute noch nicht einen einzigen Job in dem Sinne akquiriert, dass ich mal wohin gegangen wäre und gesagt hätte, hör mal, für dich könnte ich auch mal was drehen oder so. Ich kriege bis heute jeden zweiten, dritten Tag einen Anruf, entweder von einem Stammkunden, der wieder was braucht, oder von einem neuen, der dann sagt, ich habe da was gehört. Wir machen inzwischen um die 200 Produktionen im Jahr. Und als Kunden haben wir die komplette SCM Verlagsgruppe, zum Beispiel mit Hensler, mit Gerd Medien, mit Adeo. Wir haben aber auch sehr viele NGOs. Wir machen sehr viel für Open Doors. Wir machen aber auch für World Vision. Wir machen für Compassion. Wir machen für die Evangelische Allianz. Ich kann die gar nicht alle aufzählen. Also wir haben das Who is who der christlichen Szene und haben bestimmt, ich kriege es gar nicht hin, ich denke mal 5, 6, 7 feste Formate auf Bibel TV laufen, die wir für die produzieren. Unterschiedliche Sachen, Talkshows, Vortragsgeschichten, aber auch so ein bisschen Roadmovie-Sachen und so weiter. Also das war
absolut. Du sagst jetzt immer, hast du Angestellte oder arbeitest du allein?
Also ich habe dann sehr schnell gelernt, weil man muss mit einem Missverständnis vielleicht aufräumen, die Christen haben kein Geld, also die Christen, ihr wisst, was ich meine, die Werke und so weiter und so fort. Ich habe dann festgestellt, doch, die haben Geld, also nicht alle, aber viele haben doch schon ganz gut Geld, wenn man mal so sieht, was auch teilweise bei Veranstaltungen drauf geht, wenn so eine Mehrkonferenz mal guckst, was da allein an Licht und an LED-Wänden unter der Decke hängt, also da ist schon Geld. Sie haben, und das verstehe ich auch, vielleicht noch nicht verstanden und woher auch, dass sie das zum Beispiel für Film oder für Medien ausgeben könnten. Und das ist also auch mit einer meiner Aufträge, da werden wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, warum, wieso, weshalb und wie man das macht. Trotzdem ist es auch mein Anliegen, die Sachen einfach nicht so teuer zu machen, weil ich sage, komm, das sind viele Spendenwerke, ich muss auch nicht mehr reich werden, ich hatte viel Geld und brauche jetzt einfach nur meine Doppelhaushälfte, das reicht mir. Und der Webergrill, wie gesagt. Aber und das heißt, ich habe dann schon gelernt zu sagen, ja gut, als Regisseur, da hast du immer so 70, 80 Leute um dich rum und schnippst mehr oder weniger mit dem Finger für die Sachen, die du da brauchst. Sag, so schwer kann das nicht sein, auch Sachen selber zu machen, also schneiden. Ja? Dann habe ich wirklich fast wie ein Anfänger, also wichtiger ist ja beim Schneiden, dass du weißt, wie montierst du einen Film. Aber die reine Technik, da bin ich mir nie drum gekümmert, welche Knöpfe man da drücken muss. Das kann man ja lernen. Das habe ich dann wahrhaftig echt mit YouTube-Tutorials teilweise gelernt, sodass ich meine Sachen selber schneiden kann. Und habe dann natürlich auch ein bisschen Kamera-Equipment und so gekauft, sodass ich einfache Sachen selber auch drehe. Und bei komplexeren Sachen habe ich dann ein Team oder einen festen Bunch von freien Mitarbeitern. Das sind dann Kameraleute oder auch Cutter oder auch Redakteure, die ich dann je nach Projekt dazu hole. ich habe jetzt, wir haben dann eine kleine UG nur hier in Mettmann gegründet und habe jetzt noch eine Firma neu gegründet, die sitzt zurzeit noch in Berlin. Da habe ich dann einen Cutter fest angestellt und einen Redakteur so halb angestellt und so weiter, weil das eben doch jetzt so nicht mehr zu schaffen war. Aber ich muss auch sagen, kannst du mal meine Frau fragen, die kann dir da mehr zu erzählen. Das war auch eine heftige Zeit. Das heißt, ich habe auch lange Zeit, 7 Tage die Woche, jeden Tag 12, 13 Stunden gearbeitet, um das alles so aufzubauen und hinzukriegen. Aber es ist A, für den lieben Gott und wirklich ein Auftrag auch. B, ist es jetzt auch nicht so eine ganz doll schlimme Arbeit, weil es auch mein Herzblut ist, sage ich mal. Es gibt schlimmere Arbeiten, sage ich immer, als das, was wir machen. Und ich konnte natürlich und kann bis heute auch noch viel zu Hause machen, weil ich habe hier ein kleines Studio bei uns und meinen Schneideraum. Das heißt, ich bin dann auch einfach mal 3, 4 Tage zu Hause und das ist eben auch ein toller Vorteil. Aber so haben wir das aufgebaut und ich suche, kleiner Appell hier an die Leute, die es hören, ich suche immer noch gute Mitarbeiter, Leute, die fit sind im Bereich Videoschnitt oder Kamera. Da gibt es noch viel zu tun.
Wie schätzt du denn da jetzt in dem Bereich auch die Medienkompetenz ein? Also du hast jetzt auch schon die Mehrkonferenz angesprochen und deine Kunden und dass die Leute, die Gemeinden im Grunde auch mehr Geld für Medien ausgeben könnten. Wie schätzt du die Kompetenz ein, in der christlichen Welt, sagen wir, sich medial gut zu präsentieren? Also haben sich die Christen insofern jetzt auch nach deinen ersten Berührungen damit weiterentwickelt, zu sagen, ja, wir sind hier auch medial jetzt vorn dabei?
Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Nein, im Großen und Ganzen muss ich schon sagen, da fehlt noch sehr, 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 sehr viel. Das hat aber auch seine Geschichte, sage ich mal. Zum einen ist es natürlich so, dass diese Medienarbeit, wie man sie heute machen kann, relativ neu ist. Also so lange gibt es ja noch gar nicht YouTube und Co. So lange vor allen Dingen gibt es noch gar nicht die Möglichkeiten, mit was die Hardware anbelangt. Also wenn man vor 10 Jahren oder so hätte sich eine wirkliche, vernünftige Videokamera kaufen wollen im professionellen Bereich, die hätte 40.000, 50.000 Euro gekostet. Und ein entsprechender Schnittplatz, so wie das damals hieß, hat auch nochmal knapp 100.000 Euro gekostet. Das heißt, es konnte sich niemand leisten. Das war dann wirklich den großen Firmen vorbehalten. Heute kann man mit fast jeder Fotokamera, die eine Videomöglichkeit hat und selbst schon mit dem iPhone und sehr hochwertige Filme, sagen wir mal so, drehen, rein von der Technik her, da komme ich gleich noch dazu, was der große Unterschied ist. Und jeder hat ein iMac oder was auch immer, auf dem er dann einfach mit seinem Programm schneiden kann und jeder kann seinen eigenen YouTube-Channel starten und hat damit seinen eigenen Fernsehsender, wenn man das jetzt mal mit der alten Sprache sagen will. Das ist ein großer Vorteil, das gibt es aber auch noch nicht so lange. Da habe ich dann gemerkt, ich bin ja selber glücklicherweise jetzt nicht mehr der Jüngste, deshalb kann ich da ein bisschen bashen. Also die etwas Älteren, die können damit gar nicht so viel anfangen in den Gemeinden. Denen ist das alles noch ein Rätsel, was Insta und Co. sein soll. Da habe ich dann oft so das Schlagwort, können wir vielleicht auch nochmal später drüber sprechen, ja, wir müssen jetzt auch unbedingt mal auf Insta. Wo ich sage, naja, das ist schnell gesagt, dann musst du aber auch wissen, was und so weiter. Also die können nicht so viel damit anfangen. Bei den Jüngeren ist es wieder so, die sind da teilweise super engagiert und machen auch teilweise tolle YouTube-Kanäle oder wo sie auch immer sind. Da merke ich natürlich aber trotzdem als Profi, und die haben das Equipment, mit dem man vernünftig arbeiten kann, aber denen fehlt natürlich sehr viel an Erfahrung bei anderen Sachen. Also was ist Storytelling, was ist Dramaturgie und so weiter? Das haben die natürlich nicht woher auch gelernt. Und das merkt man dann schon an den Filmen, die teilweise machen. Ja, und deshalb sage ich mal, es fehlt noch ein ganzes Stück Medienkompetenz. Es gibt ein paar absolut coole Sachen, das ist gar keine Frage, aber so im Großen und Ganzen vermisse ich das überall. Und ich habe
da. Kannst du mal so ein gutes Beispiel nennen, was du jetzt auch gerade im Kopf hast?
Also, Johannes Hartl macht eine super Medienarbeit, das ist keine Frage. Also, der weiß dann schon genau, wie er das, sein Gebetshaus dort vermarktet. Und also, vermarktet ist jetzt ein böses Wort, er will natürlich was erreichen, aber mal ganz ehrlich zu sein, ist ja auch ein bisschen Marketing dabei. Der bedient sämtliche Kanäle, bedient die auch gut und so weiter. Ich mache persönlich ja sehr, sehr viel für Open Doors, die da auch eine sehr ausführliche Medienarbeit machen, die da aber auch ordentlich investiert haben. Die haben eigenes Equipment zum Beispiel mit Kameras und Licht und so weiter und produzieren, glaube ich, inzwischen 4, 5 verschiedene Formate, die ich teilweise betreue. Also wir haben Gesichter der Verfolgung auf Bibel-TV laufen, dann gibt es Geschichten von Gottes Wirken, das läuft auch auf Bibel-TV, ist eine Talkshow, dann haben sie ein eigenes kleines Magazin, dann sind sie natürlich auf Instagram mit Kurzvideos und so weiter und so fort. Also die haben es schon raus, aber das sind wirklich nur ein paar gute Beispiele. Der größere Bereich ist wirklich da, dass ich sage, entweder haben sie gar keinen Sinn dafür. Es ist natürlich auch sehr, sehr schwer, gerade von RTL kommend, sage ich mal, wo man ja wirklich gelernt hat, wie man das macht, Quote erzielen. Ja? Bei RTL geht es ja nur um Quote. Was für die auch okay ist, weil, sag mal, die wollen Geld verdienen, die haben keinen Programmauftrag oder sowas. Und um Quote zu kriegen, also Werbekunden zu kriegen, müssen sie viele Zuschauer haben. Und darum geht es nur, wie kriegen wir Zuschauer? Letztlich ist es ja auch unser Anliegen. Wie kriegen wir das Evangelium möglichst viele Leute?
Ja, genau.
Aber die Mittel, die RTL nur mal als Beispiel dafür einsetzt, die können wir als Christen leider oft gar nicht so richtig gut gebrauchen. Das hat viel mit Sex-Sales zu tun, mit solchen Sachen und so weiter. Aber es gäbe schon Möglichkeiten. Ich habe leider die Erfahrung gemacht, darf ich jetzt keine Namen nennen, aber ich habe schon oft Kunden, die kommen dann und sagen, hör mal, wir brauchen da wirklich mal einen ganz tollen, viralen Clip. Ja, das ist so ein Stichwort, jeder will was Virales jetzt auf Facebook und Insta und so. Das darf auch mal richtig abgehen und muss sich unterscheiden. Da machst du ein Konzept, was natürlich vielleicht ein bisschen provokativ und ein bisschen grenzwertig ist, wo du aber sicher sein kannst, das Ding wird geteilt. Und dann kommt als Antwort zurück, ja, das ist immer vielleicht doch ein bisschen jetzt, da müssen wir, so richtig trauen wir uns dann doch nicht und dann machen wir doch was anderes. Und ich sage, okay, was habt ihr euch jetzt überlegt? Ja, wir haben da jemanden gefunden, sagen wir, so aus der und der Szene, mit dem machen wir dann mal ein Interview. Ja, sag ich, das ist ja jetzt bestimmt der Knaller, ein Interview, das haben wir noch nie gesehen. Weil ich will jetzt auch nicht böse sein, aber ich habe das oft und merke dann, wo ist jetzt die Lösung? Wie kriegen wir das denn hin? Und deshalb sind das gleich mehrere Probleme gleichzeitig. Einmal fehlt ein bisschen der wirklich richtig ausgebildete Nachwuchs, weil da fehlt dann schon, man muss ja diesen Beruf auch wirklich lernen, das vergessen so viele. Es ist eben nicht damit getan, einfach so eine Kamera sich mal in die Hand zu nehmen. Bei den etwas älteren.
Mit ausgebildeten Nachwuchs meinst du Leute, die eben
Kamera
dann gelernt
auch wirklich Filme machen lernen. Also es eben ja gehört ja eben mehr dazu. Ich gucke oft so Sachen an, dann zeigen mir junge Menschen und nochmal in allem Respekt, was sie da teilweise auf die Beine bringen, aber die zeigen mir dann irgendein Recap-Video von ihrem letzten Jugendtag und fragen mich, wie ich das finde. Und dann sage ich, ja, du, das ist nett, aber letztlich ist das jetzt, es hat weder eine Story, noch einen Aufbau, noch einen Spannungsbogen, noch irgendwas, sind einfach nette, bunte Bilder hintereinander geschnitten. Das ist jetzt noch kein Film. Und wir brauchen jetzt noch gar nicht darüber reden, wo bekämen wir denn mal die Möglichkeit. Also viele von denen, das ist nicht böse gemeint. Also das, ich versuche ja selber da viel zu tun durch Workshops und so weiter, haben ja noch nie irgendwas gemacht, was mal länger als eine Stunde ist. Die meisten drehen so 3-4 Minuten Dinger. Ist natürlich schon ein Unterschied, mal eine Dokumentation zu drehen, die 45 Minuten lang geht. Da muss man eine richtige Story aufbauen und so weiter. Wir brauchen, glaube ich, gar nicht über den christlichen Spielfilm zu reden. Also das ist eine Ultravision. Ich weiß gar nicht, wie man die überhaupt erfüllen soll. Wo kriegen wir denn die Profis her, die das machen könnten, wenn wir jetzt zum Beispiel das mit Christen besetzen wollten? Gibt es ja auch nicht. Also ich habe manchmal, ich will nicht allzu böse klingen, aber ich glaube, es ist einfach dieses Feuer, was in mir brennt. Diese 20 Jahre, die ich weg vom Fenster war, weil ich das so schön nenne, habe ich am Anfang schon mit manchen, ja, wie soll man sagen, mit ein bisschen Trotz und auch mit ein bisschen Bitterkeit dann gesagt, hört mal Leute, ich war hier 20 Jahre weg, was habt ihr eigentlich gemacht in den 20 Jahren? Wo ist jetzt dieser christliche Spielfilm oder die 3 Stück, die ihr schon produziert habt? Wo ist dieser mega geile Werbeclip, der überall gelaufen ist, so wie vorher? Was macht ihr eigentlich? Was habt ihr jetzt? Es ist ja nicht so, als sei kein Geld da. Also nochmal, daran wäre es nicht gescheiter. Und deshalb, das sehe ich schon mit einer großen Sorge, wie das in Zukunft weitergehen soll. Hm.
Also ganz praktisch geht es ja beim Einsatz von Medien in gerade christlichen Organisationen und Gemeinden auch um eine Form von Öffentlichkeitsarbeit. Also man will ja Leute für das eigene Angebot begeistern und natürlich dann auch den christlichen Glauben verbreiten, von Jesus erzählen. Warum würdest du sagen, braucht es denn dafür Bewegtbild? Oder was ist, sage ich mal, das besondere Potenzial, was da drin liegt im Vergleich zum Flyer zum Beispiel?
Ja, oder vielleicht ist der Flyer auch der bessere Weg, ist auch viel preiswerter. Nein, ich sag mal so, ich habe das auch manchmal überlegt, dass nach dem Motto, was machst du da überhaupt so als Medienschaffender? Also es gibt wichtigere Dinge. Wir haben lange im Krankenhaus zum Beispiel gedreht für RTL. Das war dann ein echtes Krankenhaus, wo wir so einen Teil hatten, was abgeteilt war. Und wenn bei uns mal das Licht ausfiel oder der Strom ausfiel, dann meine Mitarbeiter, oh, wir haben keinen Strom, Panik, Panik, Panik. Ich sage, hallo, wir machen einfach nur kurze Pause. Der da unten gerade am offenen Herzen operiert, also der hat jetzt ein Problem. Da habe ich schon manchmal gedacht, wie nachhaltig, wie wichtig ist eigentlich dieser Job, warum machst du den überhaupt? Und man sagt auch so, Bücher verändern die Welt. Ja, es hat also außer der Bibel auch das Kapital oder was auch immer, die haben die Welt verändert. Ein Film hat, glaube ich, noch nie die Welt verändert oder so. Trotzdem weiß ich aber, und ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, Film oder Bewegtbild nennen wir es mal so, egal auf welchen Medien, ob das jetzt Netflix oder YouTube oder so weiter ist, es kann schon sehr, sehr stark vor allen Dingen auch Emotionen auslösen. Mal abgesehen vom Informativen, was man machen kann, ist keine Frage, aber es ist natürlich ein Mittel, wo man sehr stark auch mit Emotionen und mit Gefühlen arbeiten kann, wenn man das gerne möchte, Musik und natürlich die ganze Inszenierung und so. Da kommt natürlich sofort die nächste Frage wieder rein. Darf man denn das überhaupt? Ist das dann nicht manipulierend, Leute so mit dem Evangelium? Also da auf diese Frage, die ich oft gestellt bekomme, sage ich immer, ja, ist es, aber es ist alles manipulierend. Auch wenn wir in unserer Kirche, in unserer Church, wie man heutzutage sagt, den Worship anfangen, ist das auch schon Manipulation im weitesten Sinne natürlich. Ich überlege mir, mit welchem Lied fange ich an? Ist es ein ruhiges, ist es ein schnelles, bricht und so weiter? Wenn ich das Licht einschalte, ist es bunt? Also das muss man immer wissen, dass man da was tut. Und da sage ich, das ist letztlich deine Verantwortung vor Gott. Das musst du mit ihm klar machen, wie der Heilige Geist dich da führt, wie weit du da gehen kannst mit Manipulation. Aber es ist ein tolles Mittel und du kannst, vor allen Dingen ist es so ein vielseitiges Mittel. Du kannst eben vom rein informativen, von der Infografik, die bewegt, animiert ist, bis hin zum herzrührenden Spielfilm mit allen Mitteln arbeiten. Insofern würde ich sagen, doch, ist immer die Frage, ich mag die nicht so gerne, würde Jesus heute und so weiter, würde Jesus heute einen Instagram-Account haben, aber meine Güte, ich glaube, Jesus hätte ganz andere Probleme heute als ich. Aber egal, weiß ich nicht, ob er das machen würde, aber natürlich ist ja immer das Beispiel. Er hat auch in Gleichnissen erzählt, bildhaft und so weiter und so fort. Also ich denke schon, dass wir das ein tolles Mittel ist. Und auch, dass wir das nutzen dürfen. Und was dann die Manipulation anbelangt, das muss halt so in unserem Ermessen in der Abstimmung mit dem Heiligen Geist und Gott sein, dass der da vielleicht sagt an einer gewissen Stelle, stopp, jetzt wird es vielleicht zu viel. Aber ich glaube sogar, dass man, also ich persönlich, dass man da eine Menge machen darf, sage ich mal. Also das ist schon okay.
Jetzt ist natürlich gerade Film und Bewegtbild auch mit einem ziemlich großen technischen Aufwand verbunden, auch mit einem zeitlichen Aufwand. Mehr als, ich sag mal, einen Text zu gestalten. Man braucht die Kamera ein ordentliches Bild, der Ton muss stimmen und in der muss man es eben dann auch noch schneiden. Ja. Und gerade in Gemeinden, die, sag ich mal, sowieso nach Mitarbeitern suchen, ist dann vielleicht die Frage, wer macht's und wer kann das dann auch machen? Wer hat die Zeit dazu? Gibt es irgendwie einen Tipp von dir? Kannst du einen Tipp dazu geben, wie man das Medium Bewegtbild, ich sag mal, mit überschaubarem Aufwand auch in Öffentlichkeitsarbeit und Marketing integrieren kann?
Also ich glaube, ich habe von vielen Kunden, höre ich dann immer gerne mal so, wenn wir eine Produktion erfolgreich abgeschlossen haben, nach dem Motto, ah Martin, das war toll, wie ihr das gemacht habt, man sieht auch, dass ihr echte Profis seid und so weiter. Ich sage dann immer so für mich, das sage ich den Kunden jetzt nicht so, ich sage, dass ich ein echter Profi bin, Entschuldigung, das hast du jetzt bei dieser Art von Produktion noch gar nicht gesehen. Also wenn so eine Zweier-Talk-Runde ist, die man da mit anderthalb Kameras aufgenommen hat, weil wir schon ganz andere Sachen realisiert haben. Aber woran du siehst, dass wir Profis sind, ist vielleicht, dass wir das im Gegensatz zum klassischen ZDF-Team, die da mit 80 Leuten gestanden hätten und so weiter, dass wir das mit relativ wenig Mitteln in einer relativ kurzen Zeit sehr professionell umgesetzt haben. Deshalb sage ich, ich will jetzt hier keine Werbung machen für mich, sondern gibt es auch andere Menschen, wenn man weiß, wie es geht, und das ist, glaube ich, auch wirklich der Schlüssel und eins der größten Probleme, dann kann man mit relativ einfachen Mitteln, auch gar nicht so teuren und mit relativ wenig Zeit doch schon sehr professionelle Sachen machen. Man muss halt wissen, wie es geht. Und das ist eher das Problem. Also ich kriege oft die Frage, ja, was ist die beste Kamera und was, Entschuldigung, ich kann hier parallel meinen Ton nicht ausschalten, hier trudeln ab und zu meine E-Mail rein, dann macht es kurz mal Bing. Welche Kamera ist jetzt die beste und was soll man da kaufen und so weiter. Darauf kommt es gar nicht so an, welche Kamera ist die teuer, ist die billig und so weiter, sondern wenn du eh nicht weißt, wie du das richtig bedienst, dann nützt dir auch eine teure Kamera nichts. Das Bild sieht trotzdem schlecht aus. Und wenn du nicht weißt, wie, wo du schnell was aufbaust und so weiter, dann verlierst du dann unheimlich viel Zeit. Das kann man aber alles lernen und auch beim Schnitt bestimmte Sachen. Da gibt es Praktiken, die man lernen kann, um den Schnitt effizient zu gestalten und so weiter. Und ich glaube, das müsste man wesentlich mehr wissen. Da müsste es mehr Workshops und mehr Möglichkeiten geben für junge Menschen, weil ich, also klar ist das so, manchmal sagen auch Leute, ja, glaubst du denn, das ist jetzt auch alles so notwendig, das so professionell zu machen? Also ich merke das selber, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wo sehr viele angefangen haben zu streamen, ihre Gottesdienste zu streamen oder andere Sachen zu machen, Und das ist nicht immer so ganz gelungen, sage ich mal, was ich so beobachte. Oder auch jeder Dritte fängt jetzt an, sein eigenes Musikvideo herzustellen. Wo am Anfang habe ich vielleicht gedacht, hey, bist du ein bisschen eifersüchtig, weil das wären vielleicht früher deine Jobs gewesen oder so. Aber wir haben glücklicherweise genug zu tun. Nein, das ist es nicht. Aber bei mir reicht es oft manchmal, ich gucke da so 30 Sekunden rein und weiß schon Bescheid. Und ich merke das auch, dass so manche Klicks und Abrufzahlen bei Facebook und Co. zurückgehen, und sag, was ist eigentlich los? Und merke, ja, es ist ein bisschen inflationär geworden. Also ich weiß gar nicht, wie viel Streaming-Gottesdienste ich mir jetzt am Sonntag angucken kann aus allen möglichen ICF und weiß ich wo, City Churches und wo auch immer. Das ist so ein bisschen das Problem. Und ich weiß auch nicht, wie viel Musikvideos und so weiter ich noch gucken soll. Und dazu kommt noch, dass sie vielleicht auch nicht alle so toll gemacht sind. Und ich glaube, wenn man da jetzt nicht aufpasst, dass sowas sich auch generell ein bisschen beim Zielpublikum verbreitet, dass sie sagen, oh ja, das ist jetzt schon wieder so ein Video. Und ich sage, da muss man jetzt schon aufpassen, dass man eben auch wirklich richtig gute, hochwertige, coole Sachen präsentiert, weil sonst nutzt sich der ganze Effekt dann dummerweise auch ein bisschen ab. Dafür muss man aber wieder lernen, wie es funktioniert. Also ich sehe das Hauptproblem daran, dass wir zu wenig Ausbildungsmöglichkeiten haben, sowas zu machen. Es ist jetzt nicht die Technik, nicht das Geld und letztlich auch nicht die Zeit, die hindern würde, sowas zu tun.
Kleiner Werbeblock.
Kleiner Werbeblock.
Macht auch regelmäßig Seminare bei der Christlichen Medienakademie, genau zu diesen Themen. Filme machen und auch Videoschnitt. Da schaut gern auf der Website christliche-medienakademie.de vorbei.
Genau. Nicht nur ich, auch andere, ne? Also ihr habt ja auch diese Handyvideos machen und so weiter.
Genau.
Aber davon gibt es zu wenig. Ihr müsst noch mehr machen. Ihr müsst deutschlandweit euch, ihr müsst noch 6 Dependancen gründen, eine in Süddeutschland, eine in Norddeutschland und so weiter, damit das vorangeht in der Richtung. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. Guck, 62 Jahre. Ich will da mal auch irgendwann mal so nur noch in meiner Hängematte liegen. Also es muss jetzt in den nächsten Jahren noch ein bisschen was passieren in dem Bereich.
Aber was würdest du sagen, wenn jetzt eine Gemeinde Video machen will, zum Beispiel Videogottesdienste, oder wenn eine Organisation für ihre Öffentlichkeitsarbeit stärker auch Bewegtbild selbst produzieren möchte, was muss man da jetzt an Equipment einplanen oder auch wie viel Budget müsste man dafür, sage ich mal, investieren?
Also wir planen teilweise auch für Gemeinden oder für Werke solche Sachen. Ich bin gerade ganz aktuell in so ein, zwei solchen Sachen drin. Hängt natürlich wirklich ein bisschen davon ab, was die wollen und was die brauchen. Aber ich sag mal, so ein klassisches Ding jetzt für ein Hilfswerk, was wir aufgebaut haben. Wir wollten sich so ein kleines Studio einrichten, wo sie mal einen Talk machen wollen und so. Das heißt, die brauchen da 2, vielleicht 3 Kameras und ein bisschen Licht. Aber ich würde mal sagen, so die Mindestinvestition für eine Kamera, die halbwegs schon sehr gute Bilder machen kann, zum Beispiel so eine Blackmagic Pocket Kamera, die ist schon sehr, sehr gut. Die kostet vielleicht so um die knapp 2000 oder vielleicht, glaube noch nicht mal, ich glaube 1,6 oder so. Also da würde man 1600 für eine Kamera ausgeben, da braucht man vielleicht am Anfang 2 Stück, vielleicht 3, wenn man sich ganz viel leisten kann. Und dann noch vielleicht für ein paar hundert Euro Licht. Und dann muss man mal gucken, ein bisschen Ansteckmikrofon dazu oder so. Ich sag mal so, es bei einer Gesamtinvestition, wenn man jetzt ganz einfach starten will, müsste man vielleicht 2.000-3.000 Euro hinlegen. Und wenn man so ein bisschen richtig hochwertiger schon was machen will, dann wären es vielleicht 5.000 oder 6.000 Euro. Aber damit würde man schon dann klarkommen. Das ist im Vergleich zu, was es mal gekostet hat früher, das kann man gar nicht mehr vergleichen zu den 40.000, 50.000 Euro, die es früher gekostet hätte. Also da gibt es heutzutage wirklich schon tolle Möglichkeiten. Und das ist wirklich auch hochwertig. Also wir haben ja auch nicht gleich mit den teuersten Kameras damals angefangen. Jetzt inzwischen ist es bei uns auch besser geworden und so. Aber haben trotzdem mit einer Fotokamera, die eine Videofunktion hatte, für Bibel-TV-Produktionen gemacht. Und Bibel-TV ist ein, zumindest auch nicht nur inhaltlich, aber auch technisch, natürlich ein absolut ernstzunehmender TV-Sender, der seine Standards hat. Aber das hat die absolut erfüllt. Also das insofern kann man da schon heutzutage wirklich mit relativ bescheidenen Mitteln ganz gute Sachen machen. Das ist jetzt nicht, klar, es ist leider auch nicht mit 500 Euro getan. Ein bisschen mehr muss man dann schon in die Hand nehmen. Wenn man jetzt aber nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, einen Videoblog machen will für YouTube oder so, dann reicht auch eine 400, 500 Euro Kamera und ein kleiner Raum, wo man sich von der Wand setzt mit einem Mikro. Das ist natürlich auch okay.
Was empfiehlst du in Hinsicht auf Handy? Also ist das empfehlenswert, auch Videos mit Handy zu machen, oder braucht es schon eher eine Kamera, um dann gute Qualität zu haben?
Es kommt auch wirklich ein bisschen drauf an, was man machen will. Handy hat sicher eine tolle Qualität, das ist gar keine Frage. Rein technisch gesehen hat Handy natürlich dann schon noch auch wieder ein paar Nachteile. Aber es kommt echt ein bisschen drauf an, was man machen will. Wenn man jetzt echt nur so einen Blog machen möchte, dann ist es schon okay, dass man sein Handy da vor sich hinstellt und dann auch direkt den Ton darüber aufnimmt. Sonst geht es schon oft damit los. Ne? Ich kann keinen so richtig gut vernünftigen Ton auf dem Handy aufnehmen. Auch wenn ich da Mikrofon dran tue. Ich kann das nicht so richtig gut kontrollieren und so weiter. Dann kommt natürlich dazu, dass das Handy, wenn man jetzt da sich nicht ein bisschen auskennt und noch nicht eine zusätzliche App dazu holt, dann kann man da fast nichts manuell einstellen. Das bedeutet, es macht einerseits glücklicherweise alles automatisch, also die Blende, wie hell, wie dunkel das ist und so. Aber wenn es dann ein bisschen zu heller Himmel ist und man will den ein bisschen dunkler machen, weil der nur noch überknallt im Bild, dann weiß man oft auf dem Handy gar nicht, wie das geht. Und vielen Handys kann man es auch gar nicht ändern. Und so, also da wird es dann so ein bisschen kritisch. Rein technisch kommt eine Kleinigkeit dazu, die viele nicht wissen, die ist auch nicht unbedingt so relevant, aber sollte man wirklich für Fernsehen, also ein Handy mit dem Handy für Fernsehen drehen, dann ist es das Allerschwierigste, dass das Handy meistens nicht mit einer konstanten Datenrate die Bilder aufzeichnet, sondern es sucht sich aus, wann muss ich mit wie viel Frames per Sekunde muss ich jetzt aufzeichnen, und das muss beim Fernsehen eine stabile Datenrate sein, das macht das Handy meistens nicht. Und da hätte man dann später die Schwierigkeit, sagen, ich habe jetzt ganz vorher gedreht, ich will das jetzt zu Bibel TV oder zum ZDF oder was auch immer bringen. Und die sagen dann, Moment mal, stopp, das ist eine variable Datenrate, das dürfen wir nicht senden. Da muss man das über sehr umständliche Wege dann umändern, nachträglich und so weiter. Das ist aber schon sehr technisch. Sonst gibt es da schon gute Möglichkeiten. Aber trotzdem würde ich sagen, von den rein videografischen Möglichkeiten wäre mir doch lieber eine preiswerte, gute Fotokamera, die gibt es schon ab 800 Euro, so eine Panasonic GH irgendwas, die macht schon auch wirklich richtig tolle Bilder, und vor allen Dingen hat man die Möglichkeit, dort verschiedene Objektive draufzusetzen, und das macht auch natürlich immer was aus, und das ist nicht viel teurer als jetzt, wenn man sich jetzt überlegt, hey, ich kaufe mir das neueste iPhone vielleicht und gebe dafür 1200 Euro aus, um vernünftige, wenn man es hauptsächlich für diesen Zweck jetzt kaufen wollte, dann würde ich sagen, nee, komm, dann kauf dir lieber für 1200 Euro eine vernünftige Kamera. Mit der kannst du dann doch schon mehr machen als mit dem Handy.
Ja, beim Handy hat man auch das Problem, dass im Grunde immer Weitwinkel eingestellt ist.
Ja, das kommt auch noch dazu, ja.
Ja, da muss man dann, muss ja nah ran an die Objekte, wenn man nicht unbedingt das Panorama möchte.
Und du hast, na, klar, du kannst einen Digital-Zoom machen, um da, aber auch dieser ganze, das ist ja auch Beschiss, dieser Porträtmodus, dass du dann diesen Blur-Effekt im Hintergrund, also dieses Bokeh angeblich bekommst, was du ja sonst nur mit einer guten Fotooptik hinbekommst, dass der Hintergrund so schön unscharf wird und die Person vorne so rauskristallisiert wird und so scharf ist, das ist ja auch ein Betrug. Also das ist ja kein echter Blur, kein echtes Bokeh von einer Linse, sondern das wird ja nachträglich im Handy quasi erstellt, und der Profi sieht das auch sofort, das ist kein echtes Bokeh, sondern dass die Person quasi nur ausgeschnitten ist und der Hintergrund wird wie im Photoshop dann angeblurrt und so. Das ist also alles ein bisschen, wenn da so eine Werbung kommt, hiermit kannst du Aufnahmen machen wie mit einer Top-Videokamera, das ist Betrug, das stimmt nicht, das kannst du leider doch nicht. Oh. Die Insgesamtqualität ist natürlich nicht schlecht, 4K und so weiter, ist schon okay, klar, keine Frage.
Hast du gerade für Leute, die es noch nicht gelernt haben und noch nicht unsere Seminare besucht haben, einen Tipp, worauf man achten muss, damit ein Video halbwegs ordentlich aussieht, sodass man das eigentlich mit gutem Gewissen vorzeigen kann? Also wie stelle ich das an, ohne Ausbildung ein halbwegs vernünftiges Video zu produzieren?
Das ist wirklich nicht ganz so leicht, weil wirklich viele wissen so manche Basics gar nicht mehr, und es gibt auch nicht so viel. Ich kann jetzt, vielleicht kann man das später nochmal nachreichen, ich habe jetzt aus dem Kopf keine Literatur, wo ich sagen kann, boah, das ist ein gutes Handbuch, um sich mal was durchzulesen. Es gibt ganz toll viele, muss ich ein bisschen ironisch sagen, YouTube-Tutorials, die dir beibringen, wie du sofort aus jedem Video den Cinematic Look hinbekommst und so weiter, was aber alles leider Blödsinn ist, weil du musst erstmal lernen, wie es überhaupt geht. Es wird schon Literatur geben, wo ich dann sage, kümmere dich. Also der Run ist wirklich zurzeit sehr groß zu sagen, ja, da gibt es viele Tools und viele Plugins und so weiter, mit denen kannst du einen ganz tollen Look erzielen, dann sieht alles sofort nach Kino aus, und da schaffen sich dann viele Leute rein und gibt viele Diskussionen, was nehme ich da und was kann ich da und so weiter. Ich sage, wenn du die Basics nicht gelernt hast, nützt dir das alles nichts. Also der einzige Tipp, den ich jetzt so aus der Lameng geben kann, wäre, kümmere dich mal nicht um diese ganzen Sachen, die gerade so abhypen überall, wie man den Look noch verbessern kann. Kümmere dich erstmal, wo kriegst du Informationen über Basis her? Was ist ein gutes Bild? Was ist ein vernünftiger Bild? Bildausschnitt? Was ist Dramaturgie? Was ist Storytelling? Was ist die Heldenreise? Und so weiter und so fort. Damit du mal lernst, wie man so eine kleine Geschichte aufbaut. Dazu gibt's schon Tutorials, die sind dann ein bisschen trockener, die sind dann auch nicht so hype und nicht so beliebt, aber das wäre für mich der absolute Anfang. Und wenn man das mal drauf hat, dann kann man sich ja noch um den tollen Look und um das alles kümmern und so weiter, um dann seinen Kinofilm zu drehen. Und aber das würde ich wirklich empfehlen, weil, wie gesagt, ohne diese Basics nützt das dann alles doch nicht viel. Wie gesagt, da nützt dir die tollste Kamera nichts, die musst du dann schon auch bedienen können. Und wenn du nicht weißt, wie ein gutes Bild auszusehen hat, dann nützt dir dann auch nicht, wie du weißt, welchen Knopf du drücken musst. Das musst du einfach wissen, wie sowas geht. Und das lernst du entweder bei solchen Workshops oder, ich meine, klar, wenn jemand das wirklich ganz ernsthaft will, aber das ist hier wahrscheinlich nicht das Thema, dann macht man halt einfach eine Ausbildung. Dann kann man ja alles lernen. Man kann Medien studieren, man kann das alles tun und so weiter und so fort. Aber für Leute, die jetzt in Gemeinden eingebunden sind und so weiter und für die das nicht in Frage kommt, da würde ich schon sagen, guck möglichst nach den Literatur oder nach Tutorials, wo dir Basics Filme machen beigebracht werden oder Masterclasses oder so, aber eben auch nicht die Werner Herzog Master Kinoclass, also das kannst du dann mal in 5 Jahren machen, sondern lern wirklich mal diese ganz einfachen, dummen Basics. Und wenn du die einmal drauf hast und dann entsprechend kreativ bist und nicht ganz dumm, dann kannst du dann schon viel auch da weiterentwickeln später.
Aber gib doch bitte mal ein Stichwort, also gutes Bild. Was würdest du sagen, worauf muss man achten, wenn man zum Beispiel einen Bildausschnitt festlegt? Damit fängt es ja schon mal an, dass man überhaupt weiß, was man filmen will.
Klar, ja. Nein, da könnte ich jetzt einen ganzen Workshop gleich machen, ist keine Frage. Aber es sind so einfache Sachen, wie dass man einfach weiß, okay, wie viel Kopfraum soll in einem Bild sein, dass da nicht zu viel Luft über dem Kopf ist irgendwie, das sieht dann immer komisch aus, wenn die Augen zu weit unten sitzen. Wie setzt man vernünftig Leute, die nach links und nach rechts gucken, damit die auch richtig gucken? Wie nicht profilig nehme ich jemand auf, weil es so eine Regel gibt, man soll immer 2 Augen sehen und so weiter. Also es gibt so richtig Handwerk, so klassische Sachen, bis hin natürlich dann so klassische Filmsachen, da müsste ich jetzt zu weit auswählen, dass ich keinen Achsensprung machen darf, damit die Bewegungen später stimmen und die Leute sich wirklich angucken und so. Aber zu all diesen Themen gibt es wirklich schon auch Literatur und so. Das ist jetzt auch gar nicht so eine schwere Geschichte. Und wie gesagt, viel mehr sind es dann auch später die anderen Sachen. Also wie baue ich so eine Story auf? Wie fange ich an? Wie höre ich auf? Wie fasziniere ich auch meinen Zuschauer, dass der dabei bleibt? Wie mache ich Highlights in der Story? Wie baue ich einen Spannungsbogen auf? Und so weiter. Aber nochmal, dazu gibt es glücklicherweise Literatur. Und die ist nochmal viel wichtiger als, ist es jetzt die Sony-Kamera oder die Canon-Kamera oder macht es dir mit 50 FPS oder 60 oder mache ich 4K, 6K, 8K oder was auch immer. Das kann man sich alles später mal drum kümmern. Solange man das nicht drauf hat, wie gesagt, nützt der Rest sowieso nichts. Ne?
Du hast jetzt schon oft das Stichwort Storytelling genannt.
Ja, ich sag mal so 2 Stichworte dazu. Das eine ist, also gerade bei Video sagt man ja, ein guter Film sollte mit einem Erdbeben anfangen und sich dann langsam steigern. So, das ist immer so ein cooler Joke, den man so bringt. Das andere ist, der Wurm muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Das ist ja so ein alter Spruch, den damals der Helmut Thoma mit kreiert hat, der RTL erfunden hat, wo ganz, ganz viel dran ist. Also nach dem Motto, ich muss was machen, was wirklich auf meine Zielgruppe zugeschnitten ist und nicht, was ich jetzt persönlich vielleicht selber gut finde. Und das hat auch mit Storytelling zu tun, weil ich erstmal wissen muss, für wen erzähle ich denn überhaupt diese Geschichte? Ich habe oft den Eindruck, dass Leute irgendwas machen, was sie ganz toll finden und sich dann hinterher wundern, dass sich das keiner anguckt, weil ich sage, vielleicht hast du auch gar nicht überlegt, dass es niemanden interessiert, sondern dein eigenes Ding ist. Viel schlimmer ist ja eigentlich, also das hatte ich letztens bei einer Veranstaltung, dass ich ganz dumm gefragt habe, ich sage, was wollt ihr eigentlich genau erzählen? So, na, da ging es um Evangelisation und so weiter. Ja, und da kam so einiges und so, ich sage, aber was ist denn jetzt der USP? Was genau willst du eigentlich erzählen? Und dann kam dann so raus, dass man sagte, ja, also nachdem man das ganz runtergebrochen hat und ich musste da sehr insistieren, naja, im Grunde wollen wir erzählen, dass du ohne Jesus und ohne an Gott zu glauben für die Ewigkeit verloren bist. Wunderbar, sag ich, das ist ja mal eine starke Message. Aber die erzählst du ja gar nicht, also so direkt. Das darfst du ja heutzutage auch gar nicht. Du darfst ja gar nicht mehr Menschen so drohen, oh, wenn du nicht zu Jesus, dann bist du verloren und so. Ich sage, aber das willst du eigentlich erzählen, wie kommst du denn jetzt aus dem Plot raus und so weiter. Aber dann eben auch, und ich glaube, das ist mit, was ich nur so ganz kurz angerissen hatte und das wird hier auch zu weit führen, mit das größte Problem, es gibt nun mal leider einige ganz klassische Marketing-Manipulationsmittel, die wir als Christen einfach dann eben doch nicht benutzen dürfen und können. Was machen wir denn da nur, wenn wir uns Sex-Sales zum Beispiel nicht bedienen können? Was machen wir denn, um Attraktion zu kriegen und so weiter und so fort? Ich habe ein paar Antworten darauf. Und ich gebe aber auch zu, dass ich nicht auf alles antworten. Also auch ich habe noch nicht alle Probleme gelöst. Wäre ja auch zu schön, wenn ich der große Problemlöser der Nation wäre.
Ja, vielen Dank, Martin, für deinen Einblick und dass du Zeit für uns hattest. Und allen Hörern vielen Dank fürs Einschalten.
Danke dir. Gottes Segen. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.